Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die großen Modemetropolen der Welt, das sind ganz sicher Paris, Milano, vielleicht New York, aber Berlin? Tja, das war einmal. Wir tauchen jetzt in der politischen Lesart ein in eine vergangene, eine fast vergessene Welt. Die Welt der Modesalons und Konfektionen in Berlin in den Jahren 1836 bis 1936. Namen wie Joe Strassner, Gerson, Richard Götz, Clara Schulz, sie alle standen für eine Haute Couture, für progressive, selbstbewusste, exquisite Roben, die weit über Berlin hinaus für Furore sorgten. Dr. Kesa Kessemeyer ist Mode- und Zeithistorikerin und Ausstellungskuratorin und hat sich ausführlich und detektivisch an die Erforschung der Modestadt Berlin gemacht. Gerade bei Hendrich und Hendrich erschienen ist ihr umfangreiches, sehr schön durchzusehendes Buch mit dem Titel Modestadt Berlin mit 50 Porträts und vielen Fotografien. Gesa Kessemeyer, herzlich willkommen auf Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Danke für die Einladung.
Zunächst einmal die banale Frage, wie kommt es, dass so eine glamouröse Geschichte wie die der Modestadt Berlin so sehr in Vergessenheit gerät?
Ja, das klingt verwunderlich. Vor allen Dingen, weil wirklich die 20er Jahre ja bis heute sowas sind, was viele Leute begeistert. Und man fragt sich aber, niemand kennt heute mehr Berliner Modedesigner dieser Jahre. Niemand kennt irgendeinen Namen. Es ist wirklich verrückt, weil ja damals eben die ganzen Stars hier in Berlin, von Marlene Dietrich bis zu Lillian Harvey, deren Namen wir heute noch kennen, eben wirklich sich einkleiden ließen von diesen Designern. Und ja, es ist wirklich so, dass die Berliner Designer ganz eng mit der Kunstwelt, der Film, den Revuen verknüpft waren, ja, wirklich ganz erstaunlich ist, dass diese Namen eben ja so völlig aus der Erinnerung gestrichen worden sind. Und das ist natürlich wirklich auch etwas, was ganz bewusst geschah. Also es gibt natürlich verschiedene Gründe für das Vergessen. Und der eine große Grund ist natürlich dieser radikale Zivilisationsbruch durch die Zeit des Nationalsozialismus. Da wurde wirklich eine Welt zerstört, da wurden Namen bewusst dem Vergessen übergeben. Also dass das Kulturleben eben wirklich ohne als Juden, Demokraten und homosexuell verfolgte Menschen stattfinden sollte. Und ja, dadurch, dass es keine offizielle Erinnerung gab jetzt für 100 Jahre, ist wirklich so etwas passiert, was in der Geschichte und Kunstgeschichte eigentlich relativ typisch ist. Es entstand der Eindruck, als hätte es nie namhafte Designer gegeben. Obwohl ich arbeite auch in der Kunstbibliothek und arbeite schon seit meinen Studienzeiten mit den Zeitschriften in der Lippe-Hallischen Kostümbibliothek. Da gibt es Hunderte von Modellen. Es gibt ganz viele Namen, wo man allerdings eben nie wusste, was steckt dahinter. Und man fragt sich wirklich eben, warum kennt die heute keiner mehr?
Diese Kontinuität, Sie sagten gerade, die Berliner Kunstbibliothek, an der Sie arbeiten, birgt ganz viel im Archiv. Sie beginnen mit Ihrer Geschichte der Modestadt Berlin bereits zu einer Zeit, in der ich zumindest vermutet habe, dass Berlin ja nicht unbedingt einschlägige Salons aufzuweisen oder vorzuweisen hatte. 1836. Warum genau diese Jahreszahl?
Also 1836 ist das Gründungsdatum von Hermann Gerson gewesen. Und ich wollte eben wirklich doch auch den Aufstieg und Fall der Modestadt Berlin zeigen. Und Hermann Gerson ist einer der Pioniere der Berliner Konfektion gewesen. Und von da ausgehend, dem Gründungsdatum, habe ich mir eben auch gedacht, man bei meinen Porträts, man kann die einzeln lesen, man kann aber eben auch so einen chronologischen Rundgang machen und kommt eben wirklich von dem von Gerson, die 1849 das erste deutsche Modekaufhaus gegründet haben, was wirklich europaweit gestrahlt hat, was auch in Wien wurde immer gesagt, sie möchten gern genauso ein Etablissement haben. Und dann geht es aber über zu den 1870er Jahren, den Gründerjahren, wo eben Frankreich Reparationen an Deutschland zahlt, deswegen die Modeindustrie auch wirklich sehr aufblüht. Aber auch davor die Zeit eben wirklich technischer Innovationen, ganz wichtig eben Nähmaschine und so also als Stichwort. Aber dass man da eben so eine Entwicklung hat, dann aber auch, dass um die Jahrhundertwende sich sowohl die Herrenmodenausstatter wenden sich der sportlichen Damenmode zu, also eine Modernisierung der Damenmode. Das ist aber auch die Zeit um die Jahrhundertwende, wo man eben versucht, eine eigene Haute-Couture-Welt in Berlin aufzubauen. Gerson war schon lange Jahre dort, seit den 1850er Jahren gab es dort Couture-Modelle. Aber erst dann ist es wirklich eben, das war immer so ein Ding in Abgrenzung zu Frankreich, wollte man eine eigene Couture-Welt aufbauen, vor allen Dingen eben im Tiergartenviertel. Und das wollte ich eben eigentlich alles so einmal erzählen, damit man so einen Einstieg hat und eben auch wirklich den Ausgangspunkt dann, ich gehe sonst im Buch eher auch immer ja von den 20ern aus, ja, weil das wirklich eben
die
dann,
assoziiert man noch am meisten, denke ich, mit der Modestadt Berlin.
Genau,
ne?
Ja, und das ist auch, das sind wirklich in der Mode auch die goldenen Jahre, ja. Und das ist wirklich der Höhepunkt. Da sind dann auch die Designerpersönlichkeiten. Eben erst seit der Jahrhundertwende fängt man an, die Namen überhaupt öffentlich zu machen und merkt eben ja auch, man muss eben der Modestadt Berlin Gesichter geben, ein Gesicht geben, Und das sind dann eben diese vielen faszinierenden Persönlichkeiten, die da auftauchen. Ganz viele Frauen, ganz viele Emanzipationsgeschichten, auch Frauen mit Kindern und wirklich ganz tolle Lebensgeschichten bis 1933. Und man kann unfassbar viele Entdeckungen machen.
Ja, und Sie sprachen auch gerade vom Tiergartenviertel für alle Nicht-Berliner. Das befindet sich gleich am Potsdamer Platz oder befand sich vielmehr heute. Steht dort Philharmonie, Kunstbibliothek, wo Sie arbeiten. Also das Kulturforum ist dort zu finden. Und von dem einzigen Viertel gibt es so gut wie gar nichts mehr. Aber es war eben wirklich ein Knotenpunkt in Berlin, wo sich Galerien, Modeschöpfer und die Bohème im Prinzip traf. Auch das wird gerade in einem langfristigen Forschungsprojekt rekonstruiert an ihrem Haus der Kunstbibliothek. Die Modestadt Berlin, eine fast vergessene Geschichte. Die Mode- und Zeithistorikerin Gesa Kessemeyer legt mit ihrem gerade erschienenen Buch eine umfassende, wissenschaftlich fundierte Studie zur Modestadt Berlin und ihren früheren Modellhäusern vor. Die lesert am Samstag das Sachbuchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur. Strassner, Johanna Marbach, Olga de Beyer, Erna Becker, Richard Götz, Harald Marenholz, Isidor Gerson, Prager, Emma Hausdorff, August Kuhnen, Ernst Neuländer, Clara Schulz, Clara Böhm-Hansen und Erna Bang oder Jacques Hope. Das sind ja nur einige der Namen, die in ihrem Buch auftauchen. Namen, die heute wahrscheinlich kaum einer mehr kennen mag. Gesa Kessemeyer, lassen Sie uns über ein paar bemerkenswerte Biografien sprechen, die das Modeleben der Stadt besonders prägten und auch für Sie eine echte Entdeckung waren. Wer ist hier zu nennen?
Ja, das fällt total schwer, weil ich wirklich hunderte spannende Geschichten und Biografien gefunden habe und auch unglaubliche Geschichten. Aber man muss natürlich sagen, ich habe einen Liebling, einen eigenen. Das ist eben Joe Strassner, der wirklich ein herausragendes Talent war, der ein echter Charlottenburger, der Lillian Harvey eingekleidet hat. Also deswegen auch alle Hörer werden eben Modelle von ihm kennen, auch wenn sie glauben, sie kennen sie nicht. Aus Die drei von der Tankstelle oder Quick mit Hans Albers zusammen. Er hat drei Hitchcock-Filme ausgestattet in den 30er Jahren. Das war dann schon in der Emigration. Aber er war wirklich ein Visionär einer der schlanken Linie. Er hat wirklich ganz moderne Kleider. Sie finden noch eins auf meinem Titelbild, Lillian Harvey in Joe Strassner. Er hat ganz figurbetonte Kleidung gemacht mit Cutouts. Vor 100 Jahren hat er Cutouts gemacht, sein Markenzeichen. Und er war wirklich in Berlin, aber auch darüber hinaus berühmt, ist nach Hollywood gegangen. Er wurde in Berlin wirklich körperlich angegriffen, überfallen. Er hat seine Firma verloren. Er musste emigrieren. Ihm ist es aber gelungen, eben dann weiter eine große Karriere eigentlich auch in der Emigration zu machen. Es gibt andere wirklich berühmte Leute, wie zum Beispiel Olga de Beyer, fand ich eine große Entdeckung. Das hat auch mit dem Tiergartenviertel dann zu tun. Das war Emil Orlegs geliebte Oline. Und aber sie kommt nie in der Literatur vor. Und wenn man aber in der damaligen Zeit in die Zeitschriften guckt, ich hatte erst eine Beschreibung von Julie Elias, der berühmten Modejournalistin, gefunden, wo sie aber nur als Textbeitrag eben den Salon beschrieben hat. Daraufhin habe ich angefangen zu gucken, ob ich nicht Fotos finden kann von diesem Salon, der nämlich von Emil Orlik mit japanischen Wandmalereien ausgemalt war. Und ich habe jetzt wirklich mittlerweile, ich glaube, 50 Fotos gefunden, weil sie dann die Modelle immer dort vor diesen bemalten Wänden fotografiert haben. Und aus den Texten von Julie Elias konnte man auch schließen, auch Orlik selber war am Modesalon beteiligt. Und das fand ich eine ganz tolle Entdeckung.
Da sieht man
und das
auch schon so ein bisschen, wie sie recherchiert haben. Ja, ne? Vom einen zum nächsten kommen, diese detektivische Suche und wie sich so ein Tableau langsam vervollkommt, vervollständigt.
Und auch was für Netzwerke es wirklich gab, von denen eigentlich wir heute nichts mehr wissen. Und da ist eine andere Geschichte, dass zum Beispiel die Modefotografin Iva, die eigentlich ja wirklich heute noch jeder kennt.
Ja.
Und ich stelle im Buch
Ivas... Newton hat bei ihr gelernt, unter anderem.
Genau. Und ich stelle in dem Buch halt Ivas großen Bruder vor. Und das ist Ernst Neuländer. Den kennt wirklich auch heute niemand mehr. Es gibt auch kein Foto von ihm, obwohl Iva ja Fotografin war. Aber er hatte ein ganz großes Modehaus und Modepalais hinterher sogar da, wo heute die italienische Botschaft steht. Das Modehaus Kuhnen. Das gehörte ihm und seinem Kompagnon. Und es haben sich immer alle gefragt, wie ist Iva in die Modefotografie-Welt gekommen? Und es wurde immer eher spekuliert, dass sie aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Sie hat so viele Geschwister. Aber es war eine Tiergartenfamilie. Und sie kommt aus einer riesigen Modefamilie. Der Familie, der weiteren Familie, gehörten 6 Modehäuser und Modellhuthäuser.
Stellt sich also ein komplett anderes Bild dieser Familie
genau,
da.
Genau. Und deswegen, also das waren so Entdeckungen, wo ich auch selbst ganz begeistert war, wo auch wirklich ganz viele Anknüpfungspunkte für neue Forschungen dann noch da sind. Und ja, das sind ganz tolle Geschichten. Das letzte wäre vielleicht noch Erna Becker, auch eine Entdeckung, würde ich sagen, weil Die Marlene-Hose, Marlene Dietrich, das ist eine modische Inkunable, die wirklich jeder kennt und wir auch heute ja tragen. Und da ist eben immer die Frage gewesen, ja, wer hat denn Marlene Dietrich hier in Berlin ausgekleidet? Und das war ein unspektakulärer Name, aber Erna Becker. Der Salon hieß nach ihrem Mann Max Becker. Und bei Erna Becker ist es so, dass sie auch emigrieren musste und dann 1937 in London völlig unbemerkt gestorben ist und eigentlich bis heute keiner eben sich an sie erinnert hat. Und das versuchen wir auch in unserer Ausstellung im Kunstgewerbemuseum da so ein bisschen zu machen, dass man Leute, die dort auch vor Ort gearbeitet haben, eben wieder erinnert und eben dann aber an so Namen wie Marlene Dietrich wirklich da ja eine ganz verrückte Geschichte erzählen kann.
Damit kommen wir auch zu der Frage, wer schafft es denn überhaupt mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten sein oder ihre Karriere fortzuführen, sei es irgendwo in Deutschland oder ja, dann im Exil, in der Emigration.
Also hier in Berlin habe ich erstaunliche Geschichten eben gefunden, dass Richard Götz und Clara Böhm, die haben bis 1938 erfolgreich hier arbeiten können. Die hatten auch Nazi-Kundschaft, was völlig verrückt eigentlich ist.
Als Juden.
Und also Richard Götz war mit einer Christin verheiratet, aber auch da hat so tolle Mode gemacht, dass sie einfach weitergetragen werden wollte. Und bei Clara Böhm, das ist übrigens Verwandtschaft von Marcel Reich-Ranitzky, da war es so, die war eben auch wirklich, dass die ganz viele Frauen der guten Gesellschaft ausgekleidet hat. Und auch zum Beispiel Hildegard Meissner, der selbst aber Regierungsmitglied war. Und da war es so, dass der Salon ist zerstört worden in der Reichspogromnacht. Und der Ariseur ihrer Firma hat sie noch ein halbes Jahr lang weiter beschäftigt. Und sie ist nochmal nach Paris gefahren. Sie hat neue Kollektionen zusammengestellt. Hat den Trugschein von dass es vielleicht nochmal ein normales Leben für sie geben könnte. Was dann natürlich kurze Zeit später alles zerschlagen war. Und sie ist hinterher deportiert und ermordet worden. Aber das sind eben so Geschichten, die hier in Berlin waren. Viele von den anderen Modeschöpfern wie Joe Strassner sind halt, was ich eben erzählte, früh geflohen, hatten eben ja schon einen Namen auch in England und konnten dann eben dort wieder anknüpfen. Auch Richard Götz hat später in den USA weitergearbeitet. Und dann, was ganz spannend ist, ist es eigentlich auch, dass Hansen und Erna Bang, die Sie eben erwähnt haben, oder es gibt auch Herbert Labanta und so, die sind auch in die USA gegangen. Und wurden dann eigentlich als amerikanische Designer später wahrgenommen, weil sie haben die Modemetropole New York mit aufgebaut. Auch Joe Strassner, der hat dort für Hattie Carnegie, eine Wienerin, die dort ein Modellhaus hatte, gearbeitet. Und die haben eben an der heute ja noch so berühmten, ja, die Met Gala kennen eigentlich alle jungen Leute. Und da ist es eben wirklich so, dass das Metropolitan Museum hatte eine erste Kostümausstellung eben kurz nach dem Krieg. Und da haben all diese Namen mitgearbeitet, haben all diese Menschen ausgestellt.
Und Sie haben auch gerade was Wichtiges gesagt. Die werden als US-amerikanische Designer wahrgenommen. Viele von denen wollten auch eher verleugnen. Diese Berliner Herkunft haben sich als European born dargestellt. Auch das erfahren wir aus der Lektüre ihres Buches. Und es wird auch klar, an das, was Berlin einmal war in Sachen Mode, kann die Stadt bis heute eigentlich überhaupt nicht herankommen und anknüpfen. Gesa Kessemeyer, haben Sie dafür eine Erklärung?
Also meine Erklärung ist eigentlich wirklich immer, dass man sich seine eigenen Talente beraubt hat. Also man hat wirklich ja eine Welt zerstört, man hat die Namen dieser Menschen ausgelöscht und es ist so, dass, ja, was hätte sein können? Alfons Kaiser hat mal Karl Lagerfeld zitiert in seiner Biografie und Karl Lagerfeld hat gesagt, wäre Deutschland noch so gewesen nach dem Krieg wie in den 20er Jahren, dann wäre er nie nach Paris gegangen. Und da können wir uns vorstellen, was hätte sein können?
Modestadt Berlin. Geschichte der Berliner Konfektion und Modesalons 1836 bis 1936. 50 Porträts. Das Buch von Gesa Kessemeyer ist im Verlag Hendrich und Hendrich erschienen. 624 Seiten. Es kostet 50 Euro. Gesa Kessemeyer, ich danke Ihnen sehr für Ihren Besuch in der politischen Lesart am Samstag.
Ich bedanke mich für die Einladung.